Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 149. Und ich musste tatsächlich gerade eben nochmal die Nummer nachgucken. Ich bin ein bisschen durcheinander. Die Saison ist zu Ende und wir wollen nochmal so ein bisschen über ein paar Themen sprechen. Heute mit dabei die Frau Alex, die kurz vor ihrem sportlichen Durchbruch steht.
Jawohl, ja.
Jawohl, ja. Und der Herr Marvinho.
Hallo, hallo. Boah, war das gerade nervig. Ich glaube, ich habe noch nie so nervig Hallo, Hallo gesagt. Ich muss mich gerade erstmal selbst schlagen. Gut, okay. Weiter. Okay, ja.
Ja. Okay. Letztes Spiel lassen wir gekonnt aus, weil war eh Bullshit, oder?
Ja, also ich meine, ich habe die zweite Halbzeit nur gesehen und ich war in der ersten Halbzeit noch in der Bahn. Wär ganz gut gewesen, wäre ich die ganze Zeit in der Bahn geblieben. Also das war halt eine blutleere Partie. Ich meine, das Tor ja vom, ich gucke sie hier gerade in Lagersocke auf dem Bildschirm, aber das war ja nicht, von dem Chancelou, vom Joselu. Das war natürlich ein richtig feines Ding, aber dann, ich muss auch sagen, ich habe es ja nur in der Konferenz gesehen, weil es ja potenziell spannendere Spiele gab. Ja, gesehen und vergessen. Eine Saison, ein Saisonabschluss, den auch, da hat sich keiner mehr angestrengt. Ne? Also man hat so versucht, ein bisschen mitzuspielen, man hat versucht, jetzt nicht ganz ohne Gegenwehr hier zu verlieren und sich noch einigermaßen achtbar aus der Affäre zu ziehen, aber dass die Spannung gefehlt hat, war jedem klar und das hat man deutlich gemerkt.
Ja, also so ging es mir eigentlich auch ein bisschen beim Gucken. Ich habe angefangen, Konferenz zu gucken, weil ich halt auch gedacht habe, naja gut, wenn ein Tor von der Eintracht kommt, siehst du es eh, bei der Eintracht geht es um nichts mehr. Hatte mir halt ein paar spannende andere Szenen noch erhofft, hab dann nach einer halben Stunde gedacht, scheiße, wie langweilig ist denn die Konkurrenz, guckst du lieber die Eintracht, hab dann 5 Minuten die Eintracht geguckt und dachte mir, verdammte Scheiße, wie langweilig ist das denn? Bin dann zurück zur Konferenz und irgendwie habe ich, glaube ich, schon um 4:30 keinen Bock mehr gehabt, Fußball zu gucken und das passiert samstags eigentlich total selten.
Ja. Aber ganz ehrlich, wie erbärmlich war der Abstiegskampf diese Saison? Also es ist nicht nur diese Saison. Das ist auch ein Trend, der sich über mehrere Jahre schon abgezeichnet hat. Ich erinnere an unseren letzten Abstieg. Da war auch kein Abstiegskampf, sondern das war, welche Schnecke ist noch langsamer, ja? Oder wer hat irgendwann mal am 25. Spieltag wenigstens nochmal Punkte geholt? Also es ist so erbärmlich gewesen, wenn du dir überlegst. Auch da bringt auch das ganze Lieberknecht-Gebabbel nichts von wegen, ja, die ganz Deutschland würde es dem den Braunschweigern wünschen, ja, aber irgendwie Leistung haben sie alle nicht gezeigt. Hm. Also ja, richtig bitter.
So waren halt eigentlich alle Spiele. Also da hast du nirgendwo wirklich mal gesehen, dass einer es wirklich wollte und versucht hat, mit Kampf dagegen anzugehen. Nee. Also so richtig ging es halt nicht ab. Obwohl, also was man im letzten Spieltag halt lassen muss, es sind extrem viele Tore gefallen.
Das stimmt.
Also es waren ja nach 20 Minuten oder so, sind ja schon auf den Plätzen zusammen, keine Ahnung, ich glaube 10 Treffer oder so gefallen. Also von daher, torarm war das Ganze nicht.
Nö, nicht aber, torarm, aber nicht spannungsintensiv.
Genau.
Das ist halt genau der Punkt. Weil ich habe gerade heute mit meinem Vater drüber gesprochen, weil ich sehe ich jetzt auch nicht zu oft. Und da habe ich noch gesagt, also mir ist es irgendwie so aufgefallen, dass es diese richtigen Abstiegskrimis eigentlich in der Bundesliga kaum noch gibt, weil sich, glaube ich, auch viele Spieler vorher einfach schon ergeben. Ja, ich meine, wir können jetzt wieder den großen Bogen spannen und sagen, dass vielleicht auch eine gewisse Charaktereigenschaft heutzutage fehlt. Ja, aber so ein Abstiegskampf wie damals, also ich meine, natürlich können wir jetzt das krasseste Beispiel mit dem Fjordhoff-Tor damals nehmen. Ja, also 5:1 gegen Kaiserslautern, das waren noch Abstiegskrimis.
Ja, genau, aber also wir hatten also als Fazit von dem Spieltag so mit der Truppe, mit der ich immer gucke, gesagt, Abstiegskampf ist immer nur dann interessant, wenn die Eintracht im Mittelpunkt steht.
Ja, es ist im Endeffekt so, aber ich meine, ich bin froh, dass wir es diesmal nicht bis zum 34. Spieltag haben ankommen lassen, was aber auch eher damit zusammenhängt, weil die anderen noch viel beschissener waren. Aber gut, soll mir auch recht sein, aber für die Eintracht war das jetzt ein sinnloser Spieltag.
Ja.
Und aber wo du, das muss ich mal positiv hervorheben, wo du wirklich noch Spannung hattest, das war am 34. Spieltag der zweiten Liga. Da ging es ja richtig rund. Also zumindest sowohl oben hin, wer steigt auf, wer kommt in die Relegation, aber noch viel mehr halt beim direkten Abstiegsduell Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Da ist ja wirklich viel passiert. Und das war wenigstens mal ein Abstiegskampf, wie ich mir da auch wirklich vorstelle. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder ob ihr gesagt habt, es ist Sonntag, ich esse mein Butterbrötchen, dann ist es auch recht. Aber ich habe mir das angeguckt und war keineswegs enttäuscht.
Ich habe es mir nicht angeguckt.
Ich habe es mir nicht angeguckt.
Na gut.
Diskussion okay. Im Keim erstickt.
Auf jeden Fall. Aber okay. Naja, wie gesagt, für die Eintracht, ich bin auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses lustlose, herzlose Gekicke. Ja, also ich meine, du hast ja deutlich gemerkt, dass bei der Eintracht auch überhaupt keiner mehr wirklich Fußball spielen will oder wollte.
Die waren ja auch alle gedanklich schon JTG,
ja, also. Es hängt aber auch damit zusammen, dass Fed es auch ehrlich gesagt irgendwie vorgelebt hat. Ne? Also da kann er mir mit seinen Aussagen jetzt auch kommen, wie er will. Für den war dann halt auch schon am 32. Spieltag die Saison vorbei und das hatte irgendwo auf die Mannschaft weitergegeben. Und ehrlich gesagt, gab ja viele, die sich dann auch irgendwo verabschiedet haben. Das ist ja auch vollkommen schön. Es lief ja auch alles super, aber ich bin auch froh, dass jetzt eine neue Ära, oh Gott, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber dass jetzt eigentlich einfach mal ein Schnitt gemacht wird, weil auch ich eine neue Saison mit Fehl muss, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gehen müssen.
Nee, nicht so, wie es am Ende war. Also da merkst du schon, dass da irgendwie kein Zusammenspiel mehr war und
ja, also so jetzt, wo ich mich halt jetzt ein halbes Jahr Zeit hatte, fast mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass Fee geht oder 3 Monate, habe ich mich auch irgendwo damit abgefunden und kann dem Ganzen jetzt auch ein bisschen was Positives abgewinnen. Wobei ich nach wie vor halt sagen muss, ich bin echt ein riesen Fee-Fan und ich wäre eigentlich auch mit ihm in eine 4. Saison gegangen. Also er hätte halt einfach nur auch das Ruder rumreißen müssen.
Und, ja, aber überleg dir mal, mit den Leistungen, also ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass wir, ja doch, wobei.
Das ja, aber das hat halt auch viel mit dem Kader zu tun. Also du musst im Kader für die nächste Saison extrem aussieben. Also ganz im Ernst, da sind einfach ein paar Personalien, auf die habe ich keinen Bock mehr. Mit denen gewinnst du keinen Blumentopf. Und da gehören halt Kandidaten zu wie ein Inui, da gehören Kandidaten zu wie ein Jan Rosenthal. Leider auch ein Schröck. Also ja. Den ich eigentlich auch immer sehen wollte, den ich auch immer gefordert habe, aber ja, so richtig gehen tut mit dem halt auch nichts. Da haben wir mittlerweile eigentlich total viele von. Dann so Laien wie, keine Ahnung, so Aktionen wie, wir holen Tobi Weiß. Also das ist eine der sinnlosesten Verpflichtungen, die ich seit Jahren erlebt habe. Also ich weiß nicht, hat der uns Geld bezahlt, dass er nochmal irgendwo spielen darf? Oder
wie ist das? Ich befürchte, so schlau waren wir nicht. Ich glaube schon, dass wir dafür Geld bezahlt haben.
Ja, aber viel war es definitiv nicht, aber du hast vollkommen recht.
Jeder Cent, den du da eingeworfen hast, war zu viel.
Ja, da hast du wahrscheinlich am meisten auch eine Trikotkosten bezahlt. Ja. Aber im Endeffekt, also es hat
sich Sondergröße definitiv nicht ausgezahlt. Oder was?
Ja. Aber das hat sich halt auch, gebe ich dir Alex vollkommen recht. Also da stimmt es auch an vielen Ecken und Enden, auch innerhalb der Mannschaft nicht, beziehungsweise da muss halt jetzt mehr als nur Feinjustage betrieben werden.
Ja.
Aber gut,
und dann, keine Ahnung, auch so Personalentscheidungen wie Banetta. Also ich lese die ganze Zeit im Moment, wir wollen Banetta unbedingt halten. Also keine Ahnung, Banetta sagt, ich fahre jetzt erstmal in die Schweiz, spiele die WM ab und dann entscheide ich mich, wenn ich hoffentlich 1000 bessere Angebote bekommen habe, als das, was die Eintracht mir vorlegt. Weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde. Ich meine, klar hat er ein paar gute Spiele gemacht, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, Banetta verlieren, Himmel hilf, geht der Eintracht unter. Also da muss man auch mal ein bisschen mehr Feingefühl an den Tag legen. Ich meine, ist ja legitim, das so zu machen, aber das muss ich nicht in jedem Interview betonen. Geht mir ein bisschen
gut. Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich habe mittlerweile auch genau die gleiche Haltung entwickelt wie du, dass ich mir auch sage, dass wir immer jetzt hier um jeden betteln müssen, hier, dass er bei uns bleibt und so, da habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr, ja. Das nervt mich auch tierisch. Ja, so von wegen, oh, ich weiß nicht, ey, dann geht doch. Das ist mir auch scheißegal. Keiner hat in dieser Saison, also ganz wenige haben in dieser Saison so eine Leistung gebracht, dass sie wirklich unverzichtbar geworden sind. Und die meisten haben dazu beigetragen, dass wir jetzt ehrlich gesagt unter unseren Ansprüchen auch geblieben sind und jetzt Tabellen 13. sind. Und das ist für niemanden, der da auf dem Platz steht, ein Ruhmesblatt. Das ist die einzige Person, die da vielleicht noch, also relativ wenig dafür konnten, also ganz wenig, ein Trapp, der für mich eine der stabilsten Saison gespielt hat. Genau. Dann auch ein Jung, der für mich auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Deswegen lobe ich ihn auch vollkommen zurecht über den grünen Klee. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und leider mit einer ja, also ein Russ hat eine gute Saison gespielt, ein Zambrano auch, leider mit einem schlechteren Ende.
Aber eigentlich musst du ja den Strich schon längst gemacht haben. Der Einzige, den es für uns momentan wirklich finanziell schwer zu ersetzen wird, also wo wir über unsere Verhältnisse gehen müssten, um einen adäquaten Ersatz zu bekommen, ist einfach Trapp. Ansonsten ist da keiner.
Ja, ich sehe Jung eigentlich auch noch so.
Weiß ich gar nicht.
Doch, weil Jung ist mehr als nur der Spieler. Das darfst du auch nicht vergessen. Gerade in der Zeit, wie das Bundesliga halt momentan ist, dass halt alles nur noch Bäumchen-Wechselwich-Spiel ist und dass du halt kaum noch so Integrationsfiguren hast, die eine lange Zeit im Verein sind. Das ist mehr als nur Rechtsverteidiger. Und das wäre schon schwer
zu wissen. Ist für mich ein Jung auch nicht.
Ja, also für mich halt ist schon.
Ein Jung keine Identifikationsfigur. Klar, sagt er immer, er ist der Junge aus der Kurve, bla bla bla. Aber eine Sache, die ich seit 2 oder 3 Jahren mittlerweile bemängel, dass keiner von dieser Kack-Mannschaft mal in die Kurve zum Feiern kommt. Noch nicht mal in der Saison, wo wir durch den Europapokal gehen. Da ist ein Jung auch nicht derjenige, der sagt, ey Jungs, jetzt mal ab da vorne hin. Das ist für mich nicht die Identifikationsfigur schlechthin.
Ich habe nicht gesagt Identifikationsfigur schlechthin, aber ist für mich schon noch einer, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Also doch, finde ich, muss ich schon sagen. Also das heißt, identifizieren, ich spiele wesentlich schlechter Fußball als er. Also, aber wo ich noch ein Näheverhältnis oder einen gewissen Bezug zu habe, wo ich einfach davon ausgehe, dass er halt nicht bei dem nächstbesten Angebot halt weg ist, wie das halt auch schon im letzten Jahr so war. Da hat er auch schon gute Angebote gehabt, ja. Und ich meine, der Alofs hat ja nicht umsonst gesagt, dass er den Jungs schon im letzten, zu seiner Zeit bei Werder Bremen ins Auge gefasst hat. Ich hoffe, es hat dem Jungen nicht wehgetan. Ja, aber aha, jetzt grandioser Witz. Aber im Endeffekt, der hat damals schon Angebote bekommen und ist geblieben. Und das muss ich schon sagen, das spricht auch irgendwo für ihn, ja.
Also dann will ich auch gar nicht abstreiten, aber um einer der Großen zu werden, muss er einfach noch ein bisschen aus sich rauskommen. Also dafür ist er halt ein viel zu, ich sag's jetzt einfach mal, angepasster, leiser Typ. Also da muss einfach noch ein bisschen mehr gehen. Also in meinen Augen ist er an dem Status noch nicht. Vielleicht kommt es auch mit ein bisschen Alter dazu.
Der Junge ist halt auch erst 23, darf man halt auch alles nicht vergessen. Ne?
Ich meine, wie gesagt, ich will ihm das auch alles gar nicht absprechen, aber um den Status zu erreichen, den du gerade eben auch so ein bisschen anskizziert hast, fehlt meiner Meinung nach einfach noch ein bisschen.
Ja klar, ich habe ja nicht gesagt, dass es jetzt vollendet ist, aber Fakt ist einfach, dass er derjenige ist, der die Möglichkeit hat, einen solchen Status überhaupt mal wieder zu erreichen, ja, im Zuge dieser voranschreitenden Charakterlosigkeit, wenn wir es jetzt mal ganz drastisch sagen wollen, der Bundesliga, ja, und Verkommerzialisierung ist er halt einer der wenigen, die noch zumindest in gewisser Weise den Anstrich besitzen, sowas wie eine Vereinsintegrität zu besitzen, ja. Und da ist es halt natürlich nicht jetzt, aber wenn er wirklich sich für den nächsten langen Vertrag bei der Frankfurter Eintracht entscheidet und halt auch bei uns wird er nicht, der wird ja auch genug Geld verdienen dann bei uns, ja, aber dann würde er sagen, okay, ich bleib bei der Eintracht, dann geht er schon in die Richtung, die vielleicht irgendwann mal einen zweiten Schuh aus ihm machen könnte, ganz abgesehen davon, dass du vollkommen recht hast, dass er ja nicht der Typ ist, der immer den Mund aufmacht, ne? Er ist ja kein Sprachrohr, wie das vielleicht jetzt schon Kalanoglu in jungen Jahren ist oder so, ja? Und Çalhanoğlu meine ich jetzt. Oder jetzt mal ganz drastisch gesagt, so ein Ronaldo, der auch immer ein Schlechtschwätzer ist, ja? Also er ist halt eher der ruhige Typ, ja. Aber wie gesagt, er ist auch noch relativ jung. Da kann noch was zusammenkommen, während ich halt bei den meisten anderen das halt nicht, das Gefühl halt nicht habe. Wobei, und da muss ich halt auch sagen, mir hat diese Saison Marco Rus eigentlich in Sachen Typwerdung eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, das stimmt. Also der ist mir jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf rumgegangen. So sehr ich ihn auch immer verteufelt habe, als er gegangen ist, und so sehr ich auch immer gesagt habe, ich will ihn nicht zurückhaben, muss ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen. Der hat mir diese Saison auch gut gefallen, wobei ich ihn auch noch nicht in die Klasse unersetzlich setzen würde. Ja, aber der hat halt auch ganz, ganz viel Organisation auf dem Platz in die Hand genommen. Der hat den Mund immer wieder aufgemacht. Der hat versucht, auch Ordnung ins Spiel reinzubringen. Der ist dazwischen gegangen, ohne das irgendwie auf die blutige Art und Weise zu machen, wie er das früher ab und zu mal gemacht hat. Und vor allen Dingen, er ist eine ganze Saison durchgegangen, ohne einen Bauchansatz zu bekommen und irgendwann im Laufe der Saison einfach einen untrainierten und schläfrigen Eindruck zu machen. Wenn er mal ein Spiel nicht gespielt hat, konnte man trotzdem davon ausgehen, dass er im nächsten Spiel wieder seine Leistung bringt. War früher auch nicht so, hat da immer wieder 5 Spiele gebraucht, um wieder irgendwo dahin anzuknüpfen, wo er mal aufgehört hat. Von daher, also dem seine Saison hat mir echt auch ganz gut gefallen.
Ja, der war schon wesentlich konstanter, als wir es aus den Zeiten davor kannten, das stimmt,
ja. Aber ansonsten, ja, aber das war es dann halt auch schon, ne? Und deswegen, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, weil wir es ja vorhin eigentlich dann davon hatten, dass halt so viele sagen, sie sind nicht so ganz sicher, ne? Das ist auch zum Beispiel, natürlich hat der Rossellou eine ganz gute Saison bei der Eintracht gespielt, hat aber halt auch im Endeffekt, ja, 9 Tore kann man aber auch fast nur hinsetzen als Stürmer, ja? Natürlich hat er ordentlich gespielt, aber man braucht auch jetzt hier keinen Angstschweiß auf der Stirn haben, wenn er halt jetzt nicht bei der Eintracht verlängern sollte, ja, weil wir die Ablöse nicht stemmen können oder sonst was, ja. Also da denke ich mir halt auch, das geht immer weiter und da braucht man sich auch nicht, du brauchst ja nicht denken, du bist jetzt hier ein Fitligist und musst um jeden Spieler bangen, das ist immer noch ein scheiß Bundesliga-Verein und das ist ein ordentlicher Bundesliga-Verein, egal auf welche Querelen wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Sollte das für jeden Bundesligaspieler oder für jeden Spieler, der im Profifußball aktiv ist, auch ein Ansporn sein? Deswegen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn dann Barnetta dann sagt, ja gut, er entscheidet sich nach der WM, hey, das ist mir auch egal. Und nach der WM, da hat der Hübde nämlich recht, dann sortieren nämlich andere Mannschaften, sortieren ihre Spieler aus, die vielleicht nicht bei der WM gespielt haben und wollen dann halt Breakout-Stars, die bei der WM für Furore gesorgt haben. Und plötzlich sind wir dann vielleicht da und dann holen wir die Spiele, von denen dass man es vor der Weltmeisterschaft vielleicht gar nicht erwartet hätte. Also insofern, und ein Barnetta, der muss auch erstmal sehen, dass der auf seine Spiele kommt bei der Weltmeisterschaft.
Ja. Genau. Das sehe ich halt auch so.
Ja, ich glaube, da ist einfach noch viel, viel möglich und wir sollten uns da nicht unter Druck setzen lassen.
Nee, genau. Auf keinen Fall. Und ganz ehrlich, ich meine, es ist ja momentan viel im Argen und viel im Ungewissen bei der Eintracht. Aber das Letzte, worüber ich mir momentan Gedanken machen würde, ist, ob der eine Spieler zur Eintracht geht oder weggeht. Das wird sich alles erst in einigen Wochen, beziehungsweise erst nach der Trainerfindung überhaupt erst entscheiden. Ob das optimal ist, dass es so ist, das ist wieder eine andere Frage, aber es wird so sein.
Ja.
Ich mach mir da auch keine Sorgen. Aber ja, also so zurück zum Thema, ne, war ja eigentlich, Fee geht, Gott sei Dank geht er. Ja. Also ich glaube, Kaderplanung nächstes Jahr sehr wichtig. Mach mir da auch wie du überhaupt keine Sorgen. Wenn der eine geht, kommt halt ein anderer. Wir haben ja auch noch ein paar gute Leute, die noch nicht so viele Einsatzzeiten haben, wie zum Beispiel Cutlets, dem seine Entwicklung einfach noch bevorsteht. Ein Stendera wird fitter. Da kann auch das ein oder andere nochmal kommen. Eventuell überrascht uns ja auch mal ein Sonny Kittel, dass er wieder fit wird und vielleicht doch nochmal zeigt, dass er Fußball spielen kann.
Was? Das ist eine gute. Sorry, wenn ich dich da jetzt, wenn ich da jetzt kurz einhake, wie sieht es denn bei ihm denn aus? Also, ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass ja hier teilweise Gerüchte wurde, dass er, das war ja auf den ein oder anderen Seiten zu lesen, nicht mehr Fußball spielen kann. Fakt ist aber, egal wie es jetzt aussieht, er hat ja keinen Vertrag mehr bei der Eintracht.
Ja, dazu hat man auch noch gar nichts gehört. Also Vertrag,
gar nichts, das finde ich sehr, sehr merkwürdig eigentlich.
Hat er noch 2 Monate, läuft Ende Juni aus.
Ja.
Vom Genesungsprozess her müsste er eigentlich jetzt so langsam auch mal in die Phase kommen, wo er wieder gegen den Ball treten kann. Das Ganze ist passiert im Januar. So 5-6 Monate dauert sowas, bis man dann wieder fit und einsatzfähig ist. Ich meine, Sami Khedira ist nach ein bisschen was über 5 Monaten wieder so weit, dass er bei Real auch mal ein ganzes Spiel macht. Hört man auch nichts. Auch jetzt hier auf der Eintracht-Tour durch die Dörfer Hessens ist er nicht mit dabei. Da werden jede Menge Namen erstmalig mit der Profimannschaft in Verbindung gebracht. Aber ein Sonny Kittel ist auch da nicht zu sehen. Und irgendwelche Meldungen, ob man nochmal einen Vertrag verlängert, gibt's auch nicht. Also was ich mir vorstellen könnte, sind eigentlich 2 Möglichkeiten, die sich ergeben. Das eine ist, der Bub fängt am 1. August eine Ausbildung als, keine Ahnung, Fleischerei-Fachverkäufer an und hängt das Thema Profifußball an den Nagel. Oder aber die Eintracht geht her und sagt, pass auf, du kriegst nochmal einen Vertrag für ein Jahr, leistungsbezogen, versucht dich zu beweisen. Und das wäre eine Möglichkeit, die ich ihm nochmal einräumen würde. Ob er den Weg geht, ist, glaube ich, seine Entscheidung. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es im Moment viele Angebote gibt, die von anderen Vereinen kommen.
Ja, man muss halt auch sagen, es ist ein unglücklicher Haufen Scheiße, der über ihn herabgeregnet ist. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn du überlegst, der ist jetzt 21, hat jetzt unglaublich viele Knieprobleme schon gehabt und jetzt aktuell halt mit einem Knorpelschaden außer Gefecht. Wir wissen, damals bei Amanatidis war es auch ein Knorpelschaden, der da auch für das mehr oder weniger Karriereende gesorgt hat mit ein paar anderen Dingen. Das ist halt einfach mega bitter, ja. Und ich habe halt auch ehrlich gesagt, ich bin ja kein Arzt, habe da überhaupt keine Ahnung, was da der Heilungsverlauf ist und wie das jetzt aussieht. Aber das ist halt kein, das ist noch nicht mal, das ist kein Kreuzbandriss, wo du sagen kannst, im Profifußball kommst du ja wieder zurück, weißt du? Oder noch weniger, weißt du? Das ist halt echt eine richtig schwierige, bittere Angelegenheit. Ich hoffe halt, dass die Eintracht vielleicht auch, sofern er überhaupt noch diesen Ehrgeiz hat, das weiß man halt auch nicht, weil ich denke, so eine mehrmalige Verletzungsauszeit ist auch irgendwo zehrend. Und ich weiß nicht, inwiefern du da noch den Ehrgeiz hast oder auch gewillt bist, überhaupt im Kopf Leistungssport zu betreiben. Das kann, also glaube ich, auch nur er wissen.
Im Prinzip hat er das ja jetzt 2 Jahre mitgemacht. Ne? Also ich meine, seinen Höhepunkt hat er mit 19 gehabt. Da hat er ja auch hier Fritz-Walter-Medaille in Silber damals bekommen. Ich glaube, zusammen mit Draxler. Der hatte damals, glaube ich, Gold bekommen und er hatte Silber bekommen. Draxler spielt mittlerweile Champions League-Nationalmannschaft, hat Ausstiegsklauseln von 40, 50 Millionen in seinem Vertrag drin. Und er sitzt seit 2 Jahren zu Hause mit einem dicken Knie und einem Eisbeutel drauf. Ne? Also das ist halt echt schon hart, wenn du dir das anguckst. Ich glaube, der hat echt viel mitgemacht. Die Eintracht würde gut dran tun, ihm einfach nochmal eine Chance zu geben. Ich glaube, oder ich finde, das gehört sich einfach. Auch wenn wir hier über nicht über einen Fußballverein, sondern über eine AG am Ende des Tages auch sprechen. Also ich glaube, mein Arbeitgeber, wenn ich da mal ein paar Jahre auf dem Buckel habe und dann einfach vielleicht krankheitsbedingt irgendwie lange ausfalle, auch wenn ich keine Zeitverträge habe, aber würde auch ähnlich mit mir da umgehen. Ne? Und ich glaube, ein guter Arbeitgeber macht sowas einfach und ich würde es von der Eintracht erwarten.
Auf jeden Fall. Sehe ich ganz, ganz genauso. Ich denke, ich kann nicht noch klarer zustimmen. Sehe ich absolut genauso, gerade wenn du den Namen Eintracht auch im Vereinsnamen, wie ich schon gesagt habe, trägst, dann und dann vielleicht auch mehr als nur eine AG, ein herzloser Wirtschaftsverein sein willst, dann würde ich das auch sehr begrüßen. Und ich sage mal ganz ehrlich, ist immer provokant gesagt, an dem Gehalt sollte es nicht liegen, du haust für ganz anderen Schwachsinn auch genug Kohle raus, dann sollte das möglich sein. Wie gesagt, gerade wenn der Vertrag leistungsbezogen ist, das muss man, wenn er überhaupt diesen Willen noch hat, muss man das wirklich sich überlegen und sollte man an Eintrachtstelle, wäre das wirklich gut. Wäre ein gutes Zeichen. Ja. Naja, gut, hoffen wir mal, aber du hast vollkommen recht, wenn du das überlegst, Ter Stegen, Draxler und Schahn alle mit der goldenen Medaille und guck dir mal an, was aus allen geworden ist. Ne? Ja. Das ist richtig, richtig krass, wenn du überlegst, dass Draxler, war jetzt ein gute Laune-Testspiel, aber der war Kapitän der Nationalmannschaft am Dienstag. Hammer, hammer hart. Also, naja, gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber es ist für ihn ist es natürlich auf jeden Fall eine heftige Sache. Ansonsten schauen wir mal weiter, wie es mit der Kaderplanung aussieht. Jung ist natürlich auch jemand, der wird halt ganz, ganz kräftig umworben. Und da will ich halt auch mal ganz kurz sagen, finanziellen Mitteln kann die Eintracht halt nicht weiterkommen. Ne? Das ist dann musst du über die emotionale Schiene gehen. Und das ist ja überhaupt der Grund, warum Jung überhaupt noch sagt, dass er mit sich ringt, dass die Chancen bei 50-50 stehen, weil finanziell stehen die Chancen wahrscheinlich 30-70, weil wenn du dir überlegst, dass der VfL Wolfsburg für 4 Jahre unserem guten Herr Jung 20 Millionen Euro anbietet als Gehalt, da brauchst du kein Mathe-Genie sein, da brauchst du auch nicht bei den Simpsons mal aufgetreten sein und warst auch nicht der Mathe-Magier, da weißt du ganz genau, das kriegt die Eintracht nicht hin.
Naja, das stimmt.
Also 20 Millionen für 3 Jahre, für 4 Jahre, stell dir das mal vor. Naja, das Ganze, was sie an der Ablöse sparen, durch die festgeschriebene Summe von 2,5 Millionen, hauen sie dann wieder bei ihm auf dem Gehalt drauf. Und da ist es ja mittlerweile sogar so, dass selbst Schalke gesagt hat, dass denen das zu viel ist. Ja, also wenn
echt? Hast du das gesagt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, also im Schalke-Umfeld, die haben gesagt, dass sie mit dieser Summe nicht mithalten können.
Okay.
Ja. Es ist, ich meine, das wird ja da auch, also nicht komplett auseinander, ich meine, ein Huntelaar verdient noch mehr, ja, aber das ist halt auch nochmal eine andere Hausnummer. Also das wird da auch das Gehaltsgefüge im gewissen Maße schon durcheinander bringen, ja. Aber bei Wolfsburg, naja gut, der verdient wahrscheinlich der Busfahrer einen Haufen Kohle, ja. Also, wobei der wahrscheinlich nicht, der ist offiziell bei VW angestellt, aber gut, die verdienen ja auch ganz gut. Also, ich will jetzt nämlich nicht überstrapazierend beschweren, aber du siehst halt, mit welchen Summen da spekuliert werden und da kann die Eintracht halt nicht mithalten. Müssen wir halt einfach hoffen, dass er sich im Endeffekt fürs Herz entscheidet. Wobei, ich sag halt auch mal so, der wird auch bei der Eintracht keinen hohen Lohn verdienen. Das macht er, wird er jetzt schon nicht, und der wird auch dann ordentlich, wenn er einigermaßen schlau ist, sein Lebensende in einigermaßen Wohlstand bestreiten können. Gerade wenn er noch ein paar Jahre Fußball zu spielen hat. Aber das muss man abwarten. Aber das ist das Einzige, was, oder die größte Personalie, die momentan im Ungewissen ist.
Ja, aber da denke ich mal, wird sich auch in den nächsten Wochen irgendwas tun. Ja, spätestens bis Ende Juni müssen sie irgendwie agieren. Und wenn sie mal irgendwie eine Verlautbarung rausgeben, dass Sonny Kittel seinen Vertrag nicht verlängert hat oder sowas.
Ja gut, aber mit irgendwas müssen sie halt um die Ecke kommen. Ja.
Bleibt spannend.
Ja, definitiv.
Nun gut. Ja gut, Konstant Jagba hat ja einen Vertrag verlängert für 2 Jahre. Das ist eine ganz gute Sache. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass ja auch ein Bastian Oczipka in der letzten Zeit gar nicht mehr positiv in Erscheinung getreten ist. Ja, also das Oczipka habe ich ja irgendwie gar nicht mehr so wirklich, weder so von seinen Leistungen noch so wirklich visuell auf dem Feld gesehen beziehungsweise mich wahrgenommen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn er auf dem Platz war, dann war es ja eher unauffällig. Also
genau,
da hätte er eine Pappfigur hinstellen können.
Genau, bin ich froh, dass Jagba verlängert hat. Das ist eine ordentliche Sache. Ja, und ansonsten.
Ja, er spielt zwar auch nicht im besten Fußball, aber du merkst halt wenigstens, wenn er unterwegs ist.
Ja.
Ja,
aber schon komisch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir, oder auch, dass ich irgendwann mal sagen werde, gut, dass Jagba verlängert hat. Der Mann hinter ihm, Oczipka, ist ja auch ein gutes Backup.
Ja, das ist krass, oder?
Also, keine Ahnung, vor 2 Jahren habe ich dem 2 gute Spiele am Stück zugetraut, aber das dritte wusste ich dann ganz genau, dass ich mich wieder auf irgendein Chaos einzulassen habe.
Ja.
Und diesmal war es halt so, dass er eigentlich die komplette Rückrunde super konstant durchgespielt hat.
Ja, also wirklich, das kannst du auch echt keinem erzählen. Natürlich war er jetzt auch nicht der Gipfelstürmer wie fast die gesamte Mannschaft, aber da waren auch wirklich, aber insgesamt kann man ihm jetzt auch nichts Negatives großartig festmachen. Also Jagba war einigermaßen konstant und deswegen echt gut, dass er nochmal verlängert hat. Muss ja auch ein paar andere lose Anfragen gehabt haben. Freut mich. Finde ich einfach eine gute Kiste. Ist ja auch ein sympathischer Kerl. Gute Gerät.
Jo.
Na gut, ansonsten, ich glaube, ansonsten haben wir Personalien aus Spielersicht jetzt nicht mehr. Ne?
Nö.
Ich meine, es sind ja viele, die Eintracht verlassen. Ja, da war ja der FAZ-Artikel, den wir uns gleich auch noch widmen werden, ja auch ganz fuchsig, wo dann halt gesagt wurde, dass Aykut Özer den Verein verlassen möchte. Ja, das ist so, aber es ist halt auch so, dass sein Vertrag einfach abgelaufen ist und er auch keine neuen Angebote bekommen hat. Ja. Aber gut, naja.
Ja, aber eigentlich ist das ja auch schon eine gute Überleitung. So viele verlassen uns gar nicht. Also ich meine, Rode geht, Schwegler geht. Wer verlässt uns denn noch? Wer verlässt uns denn noch, um den es uns wirklich leid tut?
Ja, gute Frage. Also wirklich leid tun ist eine gute Frage. Also gefällt mir jetzt, wie gesagt, wir haben ja sehr, sehr viele Leihspieler gehabt, die gehen jetzt wieder zurück. Und Joselu wird aller Voraussicht nach auch nicht bei der Eintracht bleiben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn die Ablösesumme so hoch oder die veranschlagte Ablösesumme so hoch ist, wie jetzt kolportiert wird. Also ich denke, 6 Millionen werden wir keinesfalls bezahlen. Da muss auch einer ganz klar.
Hast du das Interview von heute gelesen von ihm? Da ist er ja mal mächtig in die Vollen gegangen, indem er gesagt hat, dass er niemals mehr für Hoffenheim spielt. Und da dann halt auch gesagt hat und auch direkt Hoffenheim angegriffen hat und gesagt hat, ihr habt mich in die Trainingsgruppe 2 gesteckt. Keiner der Spieler, die in der Trainingsgruppe 2 damals waren, spielt heute noch. Also so auf die Art, die habt ihr alle kaputt gemacht. Der Einzige, der mir damals eine Chance gegeben hat, war Bruno Hübner. Er hat dann irgendwie noch gesagt, ein wahrer Gentleman. Also da ist er heute mal in die Vollen gegangen und hat ein relativ klares Statement rausgehauen, wo er seine Zukunft sieht. Mhm. Also das Einzige, was ich mir halt noch vorstellen könnte, was passieren könnte, ist, dass der VfB zuschlägt, weil der hat ja mittlerweile auch schon Interesse angekündigt. Und Fee und Joselu scheint ja auch eine ganz gute Einheit geworden zu sein. Ja. Von daher, das sehe ich noch als Möglichkeit. Aber dass hier Hoffenheim und Joselu nochmal zusammenfinden, ich glaube, das ist spätestens seit heute Geschichte.
Ja, das glaube ich auch nicht so wirklich. Also da kann ich mir nur vorstellen, wenn jetzt der Gisdol, Trainer Gisdol, da jetzt irgendwie nochmal das Gespräch mit ihm sucht, aber ich glaube auch nicht, dass da dann noch großartig viel passieren wird, aber du hast ja einen VfB angesprochen.
Was willst du da noch machen? Willst du da mal anrufen und sagen, ey, Joselu, war doch alles nur ein Missverständnis. Wir wollten das gar nicht so mit der Trainingsgruppe 2. Wir hatten gedacht, wir fördern dich da besser. Also das Ding, das haben sie ja so in den Sand gefahren. Mhm. Kann ich ihn auch zu 100% verstehen.
Das war schon eher Treibsand.
Ja, Treibsand ist gut gesagt, ja, auf jeden Fall. Also das war schon heftig. Keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Feder zuschlägt. Das wäre auch insgesamt, würde ich das ziemlich kritisch finden, wenn Fee jetzt hier sich großartig bei seiner ehemaligen Mannschaft bedient, würde es, glaube ich, auch schon problematisch finden, wenn es überhaupt, selbst wenn es nur bei Joselu bliebe. Ich hoffe, dass das nicht großartig weitergeht. Also das würde ich sehr, sehr mit einem faden Beigeschmack sehen.
Ja. So, FAZ-Artikel.
FAZ-Artikel. Fangen Sie mal an. Machen Sie mal eine Zusammenfassung, Frau Dingens.
Machen Sie mal eine Zusammenfassung. Irgendwann diese Woche, ich weiß nicht mehr wann, hat die FAZ einen Artikel veröffentlicht, in dem sie mal journalistisch ausgefeilt kritisch über die Eintracht berichtet hat.
Uhu. Klingt nach einem Highlight.
Eigentlich, ja, war auch ein Highlight, weil...
mit so drei ganzen Autoren. Ja.
Genau, da haben sich drei Autoren zusammengesetzt, um insgesamt 500 Wörter zu produzieren. Schien eine sehr schwierige Angelegenheit zu sein. Im Prinzip kann man das Ganze so ein bisschen in drei Themenbereiche einteilen. Thema 1 war Heribert Bruchhagen.
Immer ein gutes Thema.
Ja. Thema 2 war so ein bisschen Kaderplanung.
Auch ein gutes Thema.
Thema 3 war dann so nochmal Scouting-Abteilung und drumherum. Also zum ersten Thema, Bruchhagen, haben sie eigentlich eine Frage gestellt, die ich mir auch die ganze Zeit stelle, die wir auch hier schon ein paar Mal diskutiert haben. Was ist mit Bruchhagen los? Was soll diese permanente Laberei? Was soll das Ausposaunen von Fees Weggang? Wenn noch nicht der Nachfolger klar ist, das ganze Thema, auch diesen ganzen Hickhack, den wir gerade haben mit Schuster, ja, nein, Fink, ja, nein, Gott weiß, wer noch alles gehandelt wird. Wahrscheinlich hätte man eventuell sogar die Personalie Schmidt anders handeln können. Wenn wir nicht einfach unüberlegt das Thema irgendwann mal bei einem Abendessen im privaten Rahmen ausgeplaudert hätten. Und das ist halt auch so ein Thema, was die FAZ aufgegriffen hat, wo sie halt auch nochmal sagen, es ist immer wieder komisch, dass irgendwelche Dinge von der Bild-Zeitung aufgegriffen werden, wo Bruchhagen irgendwelche besten Freunde im Umfeld der Redakteure hat. Also da kann ich nur unterschreiben, den ersten Absatz des Artikels, da haben sie völlig recht. Bruchhagens Öffentlichkeitsarbeit finde ich im Moment auch irgendwie mehr als fraglich. Das sind so Sachen, weiß ich nicht. Also entweder versucht er tatsächlich Dinge zu lancieren, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, oder es ist halt einfach mehr als dilettantisch, was er da macht, oder es ist halt einfach, keine Ahnung, einsetzender Altersschwachsinn, weiß ich nicht. Der zweite Teil, da habe ich dann schon so ein bisschen Puls bekommen, als ich das gelesen habe. Der zweite Teil fängt an mit einem fettgedruckten Zwischenüberschrift. Gibt es ein Konzept bei der Kaderplanung? Wenn ja, welches? Da wird dann irgendwie darüber philosophiert, dass die Eintracht sämtliche Spieler verliert. Als Beispiel werden Rode und Schwegler genannt. Jung eventuell auch, ja. Und bei José Lu und Vanetta ist einfach jetzt die Leihe ausgelaufen. Da muss man mal gucken, was sich daraus ergibt. Also ich sehe nicht, dass Eintracht gerade sämtliche Spieler verliert. Es sind zwei Abgänge bis daher da.
Zwei Abgänge plus halt eben zwei auslaufende Leihen, die ja quasi zu dem Zeitpunkt, als sie geschlossen wurden, schon klar waren, dass das so sein wird erstmal.
Genau, und dass man da bei einer Leihe nicht im März schon irgendwie eine Vertragsverlängerung auf die nächsten 17 Jahre abschließt, ist eigentlich auch was ganz Normales. Also da werden sich dann Sachen rausgepickt. Keine Ahnung, also bei Freiburg letztes Jahr konnte man von einem Aderlass sprechen, die halt 6 oder 7 ihrer Stammspieler verloren haben. Aber das ist ja bei uns überhaupt nicht absehbar. Von daher ist es halt ein Drama und ein Fass aufgemacht, wo es nicht hingehört. Dann auch jetzt Marvin Bakalors wieder aufzugreifen und den als großen Helden zu feiern. Also ganz im Ernst, wer konnte denn vor einem Dreivierteljahr ahnen, dass er einen Durchbruch schafft? Der hat zwar bei uns ein bisschen was angedeutet, aber wir waren auch einfach in der Situation, wo wir Punkte ran schaffen müssen. Da setzt du nicht einfach einen Drittligaspieler auf einmal ein und sagst, ja, probier's einfach mal. Also, dass der ein bisschen was kann, wussten wir. Aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wo ist denn der FAZ-Artikel vom Januar diesen Jahres mit neues Talent bei der Eintracht, Marvin Bakalor?
Das Problem, also es gibt zwei Probleme, finde ich. Ich befasse mich jetzt erstmal ganz kurz mit dem einen, wie du hast Bakalorz angesprochen. Ja. Die Thematik Bakalorz ist halt sehr emotional gefärbt, weil er eine wunderbare Rückrunde in Paderborn gespielt hat. Du sprichst aber korrekt an, dass das ein solcher Aufwärtstrend nicht unbedingt zwingend zu erwarten war. Und dann darfst du nicht vergessen, dass Bakalorz von Breitenreiter geholt wurde und systemisch geholt wurde und da in dieses Konzept wunderbar hineingepasst hat. Mhm. Dass seine Position auf die Eintracht 1:1 in der kommenden Saison so zu übertragen wäre, ist äußerst fraglich. Mhm. Ja? Deswegen finde ich den direkten Vergleich, ja, jetzt den haben wir abgegeben, ja, der wäre aber so toll gewesen und jetzt einen Weiß haben wir geholt, weil das war halt so, der Weiß war natürlich kacke, haben wir ja drüber gesprochen, ja, kann halt auch, der kann ja persönlich nichts dafür, aber war halt scheiße. Aber der Bakalorz wäre trotzdem da auch nicht 1:1 reingerutscht, jetzt auch jetzt gerade nach der Rode-Verletzung, daran glaube ich einfach nicht. Der hat von Breitenreiter dieses auch Vertrauen bekommen, deswegen hat er ja jetzt auch bei Paderborn verlängert. Das war ihm auch lieber zu verlängern, als zurück zur Eintracht zu gehen, weil er weiß, dass er dort seinen Stammplatz sicher hat, dass er jetzt auch natürlich euphorisiert eine engere Bindung zu dem Paderborner Club hat und so weiter und so fort. Aber man kann halt nicht immer sagen, nur weil er jetzt in der zweiten Liga so gut gespielt hat, halt auch unter einem gewissen Konzept, dass es jetzt bei der Eintracht genauso gut funktioniert hätte. Deswegen hat mich das auch teilweise, ehrlich gesagt, hat es mich tierisch abgefuckt. Ja, ich bin da immer sehr zurückhaltend. Früher habe ich da öfter mal mehr zugesagt, wo ich gedacht habe, Alter, denk mal klar, mittlerweile ist mir es auch egal und ich schreibe da gar nichts mehr zu. Ja, wenn dann auch hier oft bei Twitter gesagt hat, oh, den haben wir abgegeben und den haben wir abgegeben, ja, und der ist jetzt in der zweiten Liga so gut, ey, schalt mal dein Hirn an, wie oft hat es nicht funktioniert? Wie oft hat der Umsprung nicht funktioniert von der zweiten in die erste Liga, wo so viele gesagt haben, oh Gott, das wäre so toll. Ich erinnere übrigens auch an einen Joltan Stieber, der mittlerweile bei Fürth spielt. Der hatte das Potenzial, eigentlich zum guten Erstligaspieler zu sein. Das hat er nicht gepackt.
Wir haben doch so Beispiele in den eigenen Reihen. Was haben wir eben gesagt? Stefan Schröck hat eine saugeile Saison bei Fürth im Aufstiegsjahr gespielt. Echt ohne Frage, wir waren damals an ihn dran, wollten ihn unbedingt haben. Hoffenheim wollte ihn genauso haben, weil er einfach eine geile Saison da gespielt hat. Ist bei Hoffenheim in der Trainingsgruppe 2 gelandet und hat bei uns den Durchbruch auch nicht geschafft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab Eintracht Frankfurt, dann auch die Eier zu haben und zu sagen, okay Junge, du fühlst dich in Paderborn wohl, du passt da rein, wir können dir hier keine Garantien geben, dass es bei dir, bei uns gut läuft. Deswegen geben wir dich halt einfach frei, lassen dich für ein kleines Geld gehen, probier da dein Glück.
Ja.
Also das finde ich auch da, wo wir eben von fairem Arbeitgeber gesprochen haben, finde ich fair. Wir hätten auch darauf bestehen können, dass er einfach wieder zurück zu uns kommt. Aber dadurch hätten wir wir hätten A. Paderborn geschwächt, was uns ja eigentlich, ganz im Ernst, das ist uns doch Bums. Wir müssen doch nächstes Jahr, müssen wir doch die erste Liga ohne Probleme halten können, ohne irgendwie auf so Bayern-München-Mittel zurückgreifen zu müssen. Und auf der anderen Seite hätten wir da einem jungen Spieler die Tür einfach oder den Weg verbauen können, es sich vielleicht langfristig in der ersten Liga zu etablieren, weil die Chance hat er mit Paderborn, die hätte er bei uns, ne, da hätte er eine 60-40 Chance gehabt.
Ja, also genau das ist der Punkt. Also natürlich, bei einer zwingenden bei einer zwingenden Ausstiegsklausel von 150.000 Euro, wenn das in seinem Vertrag gewesen wäre, das heißt, hätte Paderborn auf jeden Fall die 150.000 bezahlt, hätte es definitiv zu einem Wechsel kommen müssen, dann kann man das ein bisschen anders sehen. Aber du hast das richtig gesehen, es geht hier auch um eine gewisse Weise faire Arbeitgeber und man kann alles immer positiv interpretieren, aber man kann auch alles viel zu negativ interpretieren und das ist halt auch das, was teilweise bei der FAZ für meines Erachtens ein bisschen gemacht wurde, dass dieser Wechsel den Hübner auch positiv kommentiert hatte. Ich denke, da könnt ihr euch noch dran erinnern, als bekannt gegeben wurde, dass war das nicht, glaube ich, in einem Zug, dass Schmidt nicht zur Eintracht kommt, dass Baccalotz die Eintracht verlässt, aber dass gleichzeitig Waldschmidt den Vertrag bei der Eintracht, Profivertrag
ja,
bei der
genau.
Und das kann alles sein. Ja.
Und dann hast du eigentlich gemerkt, wie positiv Hübner das auch gesehen hat, denn es geht auch für den Jungen darum, vielleicht seine Karriere weiterzuentwickeln. Und das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Ich wünsche ihm das Beste und vielleicht kommt er trotzdem irgendwann mal zur Eintracht zurück. Marvin Baccalotz, mich würde es freuen, aber mich freut es auch in erster Linie für seine Karriere, weil das ist auch wichtig. Ja? Und dann bringt es nichts, nur dann zu sagen, ja, der muss jetzt bei der Eintracht bleiben oder so, wie es vielleicht der ein oder andere Verein gemacht hat. Ne? Mhm. Ja, ansonsten ist es halt auch so, mit dem ganzen Artikel, das ist sowieso so eine Sache, das werfe ich denen jetzt vor, die können sich jetzt dummerweise nicht verteidigen, aber meines Erachtens ist es sowieso so, dass gerade im zweiten Teil des Artikels wird wieder das Beispiel Mainz als, ja, wird das Beispiel Mainz glorifiziert. Und das ist ein Punkt, der stößt mir bei der FAZ schon lange auf, dass die Glorifizierung von Mainz doch recht absurde Züge annimmt. Also wo dann gesagt wird, ja, im Gegensatz zur Eintracht hat Mainz immer ein langfristiges Konzept und da muss sich der danach alles danach unterordnen. Das hat so und so zu funktionieren, ja?
Ist doch genau das Gleiche, was gerade passiert mit der Trainersuche. Also
natürlich,
Thomas Tuchel hat vor, keine Ahnung, einem halben Jahr gesagt, dass er geht. Und jetzt schreien auf einmal alle hier im Rhein-Main-Gebiet, hurra, die Mainzer sind so geil, die schaffen es in 4 Tagen, einen Trainer zu verpflichten. Schafft die Eintracht leider nicht. Die schaffen es auch nicht, in 4 Tagen einen Trainer zu verpflichten. Die haben seit Januar Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten. Das Einzige, was da halt anders gelaufen ist wie bei uns meint halt wieder irgendjemand vor die Presse zu gehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie besser sind in der Trainersuche. Und ganz im Ernst, also bevor wir einen Kasper aus dem Hut zaubern, warte ich lieber noch 3 Tage.
Ja. Heidel ist definitiv ein absoluter Profi in dem, was er tut. Ich habe wirklich krassen Respekt vor Heidel. Der macht das auch pressetechnisch richtig gut. Der hat die in der Hand. Der kommt mit denen super zurecht und da kehrt keiner dazwischen. Nur deswegen, weil er auch diese gute Beziehung hat, konnte das mit Tuchel so lange geheim gehalten werden. Das ist ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen, aber andere darf man auch nicht vernachlässigen, dass Mainz nicht Frankfurt ist. Dass Mainz nicht diesen medialen Druck dann hat, der in Frankfurt noch eher vorherrschend ist. Das heißt, es gibt viele Querköpfe, die immer mal dagegen schießen. Guck dir mal die Trainersuche bei der Eintracht momentan an. Das hängt auch zum großen Teil damit zusammen, dass jeder einen anderen Namen weiß, der möglicherweise Trainer werden könnte. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Und Mainz hat es geschickt gemacht, deswegen haben sie jetzt einen neuen Trainer. Aber sie haben auch, wie du schon richtig gesagt hast, eine gewisse Vorlaufzeit gehabt, die wir nicht hatten. Nicht in dem Maße, wir haben jetzt auch genug Zeit, nur wurde es da halt auch besser eingedeckelt, während bei der Eintracht halt alles öffentlich wurde. Warum es öffentlich wurde, da können wir uns vielleicht auch noch gleich drüber unterhalten, hängt aber auch mit persönlichen Fehlern zusammen, aber immer das Gegeneinanderstellen und dann das Mainz hochheben, finde ich auch teilweise echt problematisch und du darfst auch nicht vergessen, Mainz hat einen Trumpf jetzt in der Hand gehabt und das ist die Euroleague. Die haben wir jetzt natürlich nicht. Du kannst jetzt natürlich Trainer anders locken, sagen, ja, ihr spielt nächstes Jahr international, das heißt, Captain Park garantierte Gelder. Du kannst dich auch international mit deiner Mannschaft dann präsentieren. Das hast du natürlich jetzt nicht bei einem aktuellen Tabellen 13. Das darfst du auch nicht vergessen. Das ist eine andere Ausgangsposition.
Das ist eine völlig andere Situation, die du eigentlich so 1:1 nicht vergleichen kannst.
Ja. Aber darüber wird es
auch nochmal auf die Qualität zurückkommen. Ne? Also ich meine, Mainz hat jetzt ein Trainer aus Dänemark verpflichtet, der im Prinzip erst eine Cheftrainerposition hinter sich hat, das ist ein Wagnis.
Ja, du, also das ist schon ein Wagnis, wobei er ja relativ lang jetzt da Trainer war. Ich kann ehrlich gesagt zu der Personale nicht wirklich was sagen. Der Name ist mir in den letzten Tagen zum ersten Mal wirklich aufgefallen. Ich kann dazu nichts sagen. Also kein Peil. Ich bin gespannt. Vielleicht haben die mehr Ahnung. Ja, logischerweise. Hoffe ich zumindest. Auch für Mainz. Kann ich nichts sagen.
Also hast du schon recht, natürlich kann ich da auch keine riesenqualifizierten Aussagen drüber treffen. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, dass ich froh bin, dass wir so ein Wagnis nicht eingehen werden. Also, und für mich ist es das. Also ja. Das ist niemand, der die Bundesliga kennt, das ist niemand, der internationale Erfahrungen vorweisen kann. Das ist jemand, der in einer drittklassigen Liga trainiert hat. Klar, mag der gut sein, aber ob das funktioniert und ob das greift, Das muss er auch erstmal unter Beweis stellen. Ist halt noch ein junger Trainer. Damals mit Tuchel hat es funktioniert. Der kam auch ohne jegliche Erfahrung und hat echt einen guten Job gemacht. Natürlich kann das funktionieren, aber das muss es auch nicht. Also da bleibt es auch erstmal abzuwarten, was passiert.
Klar, muss man abwarten, wie gesagt, aber ist ein interessanter Move. Er wird ja schon als der Kloppel oder ich glaube als der Tuchel Dänemark betitelt.
Der dänische Klopp.
Schauen wir mal.
Dämliche Klopp.
Der Marc hat mir jetzt gerade geschrieben, hat auch einen sehr, sehr guten Punkt genannt. Der hat gesagt, ja, aber das ist jetzt halt auch so, stell dir mal vor, der Heidel, der ist jetzt mit so einem total unbekannten Kasper da jetzt essen gegangen. Natürlich kennt den da keiner. Weißt du, das fällt ja dann keinem auf. Aber halt so, aber deswegen, das darfst du auch nicht vergessen, so ein Fink und so ein Schuster, wenn der Hübner halt da mit denen essen geht, die sind bekannt, die kennt man in der Bundesliga. Mhm. Herr Jüllmann, bei allem Respekt, Nordsjælland ist nicht der größte Verein, der bekannteste dänische Fußballverein und da kennt man halt auch nicht zwingend den Trainer. Ja? Und das ist halt auch, das darf man halt auch alles nicht vergessen. Aber wie gesagt, das sind halt nur so kleine Punkte, deswegen, da fängt es dann schon an, teilweise ein bisschen überkritisch zu werden bei dem FAZ-Artikel.
Also vielleicht zu dem FAZ-Artikel nochmal zurückzukommen, da war noch ein Punkt dabei, den hatten wir eben auch schon angesprochen und das war Transfermarktbewegungen rund um die EM, WM und nach der WM. Hat auch die FAZ aufgegriffen, dass auch der Hübner gesagt hat, naja, in diesem Jahr wird es ja eh erst so richtig in Bewegung kommen, wenn die WM vorbei ist oder wenn die WM im Gange ist. Was eigentlich eine völlig legitime Aussage ist, weil so ist einfach der Markt. Wenn du einen anderen Manager von einem anderen Verein befragen wirst, wirst du genau die gleiche Aussage bekommen, ja. Dass die meisten Transfers wahrscheinlich erst im Laufe der WM oder nach der WM geschlossen werden. Was die FAZ daraus aber macht, ist, wir sind ja immer noch unter dem Punkt, ob die Eintracht irgendeine Idee hat. Mhm. Schreiben dazu, das kann man routiniert gelassen nennen oder aber Prinzip Hoffnung. Also es halt so darzustellen, als hätte die Eintracht und als hätte vor allen Dingen auch Bruno Hübner keinen klaren Plan und keine klare Linie dahinter, wie er vorgehen will, sondern hofft einfach darauf, dass irgendwelche Transfers während oder nach der WM getätigt werden und wir dann irgendeinen Abfallspieler bekommen, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich glaube, dass Bruno Hübner einen ganz, ganz klaren Plan hat, den er verfolgt. Und das jetzt hier darzustellen, als würde er nach dem Prinzip Hoffnung agieren, ich meine, sie sagen es ja nicht, aber allein mit dem Satz suggerieren sie es dem Leser ja schon, dass er in die Richtung anfängt zu denken. Und das finde ich einfach totalen Nonsens, von diesen drei Hayopais, das so aufzuschreiben. So, und kurz nach dem Satz geht es dann im Prinzip direkt weiter. Was soll das eigentlich sein? Die Eintracht-Philosophie. Mhm.
Ja, ist ehrlich gesagt sogar, also gut, du siehst es sehr kritisch. Ich muss sagen, das ist ein Punkt, mit dem ich mich schon nicht, sag mal, nicht anfreunden kann, aber das ist schon eine berechtigte Frage. Denn natürlich waren in den letzten Jahren immer sehr viele Transfers dabei, die schon keine ganz, ganz klare Linie gehabt haben. Also ich meine, ich erinnere an Friend und Idrissou, solche Sachen. Und da war auch in der jüngeren Vergangenheit ein Weiß, das war auch so ein Punkt. Es gab auch noch ein paar andere Transfers. Aber alles immer mit Philosophie handhaben zu wollen, kann auch ganz schön in die andere Richtung gehen. Weil natürlich jetzt da auch gerade in diesem Absatz wird natürlich auch wieder Heidel genannt und so weiter und Mainz, wo dann ja auch gesagt wird, ja, es darf nie ein Trainer seine Philosophie bei uns vorstellen, die Philosophie muss der Verein vorgeben. Ich erinnere daran, dass der Verein in Form von Hamburg die Philosophie vorgeben wollte und dann diese zusammen mit einem Fink ausarbeiten wollte. Hat auch nicht so gut geklappt. Ja? Also man kann immer alles sehr positiv sehen, sehr negativ sehen, so ist es halt. Und in Form von Mainz kann es immer ganz gut funktionieren, weil der Heidel halt wirklich schon seit vielen Jahren dabei ist. Aber die haben auch schon scheiße Transfers gemacht. Ne? Und bei der Eintracht ist es... Ja, und bei der Eintracht ist es halt momentan ein bisschen schwierig, aber gerade einem Hübner würde ich diesen Vorwurf aktuell echt nicht machen. Da ist eher der Heribert Bruchhang, auf den wir wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen, wahrscheinlich der Hemmschuh, der gerade in der jüngsten Vergangenheit vieles nicht so gut macht, wie er es hätte machen können. Und dass ein Hübner jetzt wartet, dass vielleicht der eine oder dass sich der Markt erstmal auch irgendwann mal beruhigt, weil jetzt vor der WM kannst du ganz, ganz wenig Transfers mehr machen. Das kannst du machen, also zumindest keine Topspieler-Transfers. Du kannst natürlich unter dem Radar schwimmen und kannst den einen oder anderen Spieler verpflichten, wo Hübner ja auch schon dabei ist, wo er guckt. In Italien gab es ein paar Spieler, die haben bei Sassuolo zum Beispiel gespielt. Das ist ein Verein, der gegen den Abstieg gespielt hat. Da haben die aber overperformed. Das heißt, die werden potenziell auch für die Eintracht interessant. Die sind aber keine Nationalspieler. Das heißt also, die könntest du jetzt schon verpflichten. Ja? Aber das sind halt Bruchteile. Aber wenn du dich auf dem Niveau in der Bundesliga verstärken willst und dann vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben willst, denn Fakt ist, du musst einen gleichwertigen Ersatz für Schwegler finden und das kostet Geld, dann wartest du erstmal ab. Und deswegen finde ich Kritik überbordend, um es mal so zu sagen.
Ja, genauso sehe ich das auch. Und vor allen Dingen, also nachdem sie so eine Kritik schon anfangen vorzubringen, geht ja im Prinzip im letzten Abschnitt des Artikels die Kritik gegen Hübner weiter, indem da nochmal darauf Bezug genommen wird, dass Ralf Weber und der Rest der Scouting-Abteilung, ausgenommen Bernd Hölzenbein, der seinen Lebensvertrag bei der Eintracht unterschrieben hat und den auch zu Recht hat, also gar keine Frage, hat uns die Scouting-Abteilung ja mehr oder weniger freiwillig verlassen, weil wohl Ralf Weber und Bruno Hübner offensichtlich unterschiedliche Ansichten von Scouting zu haben scheinen. Finde ich, ohne jetzt auch irgendwelche Leistungen von Ralf Weber zu kritisch sehen zu wollen oder herabsetzen zu wollen, finde ich eine gute Sache, weil ich finde, das ist auf jeden Fall eine Abteilung, wo uns mal ein bisschen frisches Blut gut tut. Und ich glaube einfach, dass die Scouting-Abteilung sich in den letzten Jahren einfach ganz selten mit Ruhm bekleckert hat. Also klar fehlen mir da Einblicke, wie viel Sachen jetzt wirklich von der Scouting-Abteilung gekommen sind und wie viele Sachen einfach von Fee und Hübner direkt gekommen sind. Aber da haben wir ein bisschen Nachholbedarf und ich glaube, da können wir echt besser werden und da kannst du gerade als kleiner Verein deutlich Geld sparen, wenn du an der Stelle professionell und hochwertige Arbeit ablieferst. So, und anstatt das auch irgendwie mal halbwegs positiv mit aufzubringen, hat auch der ganze Abschnitt wieder voll den negativen Touch und geht halt echt so ein bisschen in Richtung Hübner, kommt rüber so auf die Art und Weise, naja, die hat Hübner jetzt auch noch vergrault. Also da scheint die FAZ sich mit Hübner und Bruchhagen zwei neue Lieblingsfeinde ausgesucht zu haben. Wie gesagt, bei Bruchhagen gehe ich da noch einigermaßen d'accord mit denen. Was Hübner angeht, ja, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.
Das frage ich mich aber bei dem ganzen Ding. Das können doch unterm Strich alles nur irgendwelche Vermutungen sein.
Ist es auch. Und weißt du, woran du das siehst? Das erkennst du an dem Absatz. Ralf Weber zog kürzlich die Konsequenz und hat seinen Vertrag gekündigt. Das steht exklusiv auf der FAZ, denn bei der FR siehst du, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. Ne? Also, da kannst du natürlich kannst sehen, wie du willst. Aber ich habe das ursprünglich bei der Frankfurter Rundschau gelesen, dass das Scouting-Team ausgewechselt wird und war ob dieser Nachricht erfreut. Denn ja. Es gibt, die Eintracht hat viele Scouts oder einige Scouts engagiert und gerade in dem Jugendbereich, wo ich dann halt sagen würde, wo du mal nachgucken musst, wo du vielleicht aus der Region mal ein bisschen schauen musst, da ist viel zu wenig passiert. Und Spieler, die wir geholt haben, die hatten alle einigermaßen ein bisschen einen Namen. Das war ausgenommen nach unserer Zweitligasaison, wo wir viele nicht so bekannte Spieler geholt haben. Aber da war das keine scoutmäßige Höchstleistung. Und ja. Deswegen finde ich frisches Blut auf jeden Fall eine richtig gute Angelegenheit. Aber was natürlich Hübner macht, ist, er tritt einigen auf den Schlappen. Das heißt, jetzt dieser ganze Klüngel, der über Jahre hinweg angewachsen ist bei der Eintracht, wird jetzt mal ein bisschen aussortiert. Das heißt, Ralf Weber war nach seiner Sportinvalidität immer beim Verein irgendwie beschäftigt. Und jetzt ist es halt alles mal ein bisschen anders. Jetzt wird sich auch aufgrund der U23 wird sich noch ein bisschen umstrukturieren. Das heißt, der wechselt die Position, hier wechselt die Position. Und dann ist es, und jetzt ist es halt mal so, dass viele nicht mehr die Position hatten, die sie vielleicht früher mal haben. Und da fühlen sich dann halt einige irgendwie pikiert. Und das kann auch sein, dass es mit dem einem Puchhagen nicht so ganz passt. Aber ich finde genau diesen Punkt, dass halt sich jetzt vielleicht mal ein bisschen was ändert, besser, als wenn es immer so weitergeht.
Bin ich absolut deiner Meinung. Also da frisches Blut reinzubringen, ist total richtig. Und dass es hier von der FAZ so ins Negative gezogen wird und so, ja, auch so subjektive Eindrücke, so meinungsbildend benutzt werden. Da gibt es halt auch noch einen Satz, nachdem sie halt schreiben, dass Ralf Weber seinen Vertrag gekündigt hat, kommt dann halt auch noch hinterher, Bernd Hölzenbein wirkt an seinem sehr aufgeräumten Schreibtisch auch nicht immer glücklich.
Das ist eine Nullaussage. Das ist
faktisch
eine Nullaussage.
Genau.
Ja, klar. Weil du sagst, ja, du implizierst was Negatives.
Meinungsbildung genau. Deluxe. Mit wirklich null Fakten dahinter. Und ich weiß nicht, was das soll.
Das ist ehrlich gesagt, es ist fast Bildniveau, weil du dadurch Meinung implizierst, ohne sie zu belegen zu müssen. Aber du sagst damit, ja, ist ja auch nicht so wirklich glücklich. Ja? Aber du sagst ja nichts. Also der hat denen ja nichts gesagt oder so.
Ja, noch nicht mal ist nicht glücklich, sondern wirkt nicht glücklich.
Ja.
Ganz im Ernst, wenn mich morgens jemand um 7 Uhr in der Bahn zur Arbeit fahren sieht, der könnte auch einen Artikel rausschreiben, Alex hasst ihren Arbeitgeber, sieht morgens in der Bahn nicht glücklich aus. Verdammte Scheiße, morgens um 7 Uhr in der Bahn sehe ich auch nicht glücklich aus.
Mhm.
Ist halt so.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Hölzenbein auf dem grünen Rasen oder abseits oder auf dem grünen Feld vor dem grünen Rasen glücklicher aussieht als an seinem Schreibtisch. Das ist halt eher seine natürliche Umgebung. Mhm. Ja, aber das muss trotzdem nicht heißen, dass er seinem Job unzufrieden ist. Ne? Nur so solche, das sind halt solche Kleinigkeiten, die halt einen negativen Ton haben oder zumindest implizieren, und das ist aber ehrlich gesagt schon seit längerem bei der FAZ gang und gäbe, weil man sich halt das Ziel gesetzt hat. Es werden ja sowieso viel mehr, dazu muss ich mal ganz klar sagen, es werden viel mehr Mainz 05 Artikel veröffentlicht, das habe ich denen auch schon mal geschrieben, da kam natürlich da nichts zurück, aber mir ist das schon ganz klar aufgefallen, und wenn es über die Eintracht war, dann war es immer relativ negativ, auch wenn auch zu Zeiten, wo es zumindest international noch richtig gut lief, ja, aber naja, das ist halt der Grundtenor. Es ist ja eine Zeitung für Rhein-Main, und das Rhein wird dann doch eher relativ groß geschrieben.
Ich bin ja persönlich der Meinung, dass wenn ein Mann wie Hübner hingeht und gerade in so Bereichen wie Scouting und anderen Bereichen mal aufräumt, dass das erst recht ein Indiz dafür ist, dass der Mann ein Konzept hat. Wenn er doch kein Konzept hätte, dann würde er doch an der Situation nichts ändern. Der muss sich doch vorher was überlegt haben, wenn man sich dann auf solche Punkte einigt.
Du hast vollkommen recht. Also ich gehe definitiv davon aus, dass wenn in diesem Laden bei der Eintracht momentan jemand ein Konzept hat, dann ist es für mich Bruno Hübner. Ja. Ich lasse auf den gar nichts kommen. Das mag vielleicht vermessen sein, das mag vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken sein, aber auf Bruno Hübner lasse ich momentan in dieser schwierigen Zeit nicht viel kommen.
Das sind große Vorschusslorbeeren, die er da von uns bekommt, aber bislang hat er uns auch keinen Grund gegeben, ihm die nicht zuzuschreiben. Also von daher... Vollkommen okay.
Ja, vor allen Dingen ganz im Ernst, also gerade die Scouting-Abteilung herzunehmen, als Beispiel dafür, keine Ahnung, dass Bruno Hübner Scheiße im Verein baut, das könnte er machen, wenn die Scouting-Abteilung in den letzten 10 Jahren ein Talent nach dem anderen aus allen Ligen dieser Welt angeschleppt hätte, die sich zu 90% zu Topspielern etabliert haben, die wir für Gott weiß wie viel Kohle an Bayern, Schalke, Leverkusen, Real Madrid und Barcelona verkauft haben. Also ja. Dann könnte dieser letzte Abschnitt irgendeine Art von Sinn machen. Aber ganz im Ernst, mit Transfers wie Kayo und weiß ich nicht was noch alles.
Ja, das war ja schon ein Talent, das haben wir nur nicht erkannt.
Ja.
Ja, aber...
Also ja, aber du hast schon recht. Erkannt, also, ne? Ja, aber du hast schon recht. Also die Menge von hochgradig talentierten Spielern, die wir dann vielleicht auch für horrende Summen weiterverkauft haben, die hatten wir nicht.
Und jetzt ja. Nur mal ein Ding, du kannst das ja ganz auch wieder anders drehen. Du kannst ja sagen, weil jetzt pro Hübner jetzt. Du kannst sagen, weil Hübner sich bewusst war, dass die Scouting-Abteilung nicht so gut ist, dass er ihr großartig Vertrauen schenken kann, hat er gleich Spieler geholt, die in gewisser Weise etabliert waren und keine lange Eingewöhnungszeit gebraucht haben. Deswegen wurde gleich ein Idrissou geholt, bevor irgendwie was fantastisch gemacht wurde in Sachen Jugendspieler und so weiter und so fort. Deswegen wurden weitgehend etablierte Leute geholt. Und nur nach der Zweitligasaison, wo man die Spieler kennengelernt hat, wurden Jungs geholt, die vielleicht nicht den ganz großen Namen besessen haben. So könntest du ja auch denken. Ja? Also ich will nur mal, weißt du, man kann halt natürlich auch alles positiv drehen. Ne?
Man kann aber halt auch alles negativ drehen und das ist halt im Prinzip genau das, was die da gemacht haben. Also ich habe mir das Ding jetzt gerade eben mal durchgelesen, ich gebe da keinen Cent drauf.
Ja,
deswegen sind alles irgendwelche Vermutungen, die können keine ihrer Aussagen belegen, die drehen das so, wie sie wollen. Da wird auch nicht Qualitätsjournalismus, nur weil man drei Redakteure auf so eine Story ansetzt.
Naja, genau. Also ich meine, wir haben auch öfter Zeitungen kritisiert und die könnten uns bestimmt für das, was wir sagen, auch kritisieren. Und
ja, früher
war bestimmt mal die Rundschau dran und so, ja, aber ich muss halt sagen.
Ey, ganz im Ernst, aber ich kriege für den Scheiß, den ich hier blubber, kein Geld. Und ja, ich setze mich nicht mit drei Leuten zusammen, um 50 Worte hinzubringen, die alle kein Hand und Fuß haben und bin bei einer überregionalen Zeitung tätig. Ich habe nicht 5 Jahre an der Uni verbracht, studiert, um einen Abschluss im Podcasten zu bekommen. Bin kein Diplom-Podcaster. Ja. Ich mache das für einen Spaß. Ja, und dabei richtig. Hat es meistens mehr Gehalt als das, was die da von sich gegeben haben.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du dafür Geld bekommen würdest, würdest du den gleichen Käse ins Mikro erzählen.
Ja. Aber das ist auch gut so. Aber da wollte ich
bin ja nicht käuflich.
Aber die einzigen Artikel, die ich mir momentan irgendwo mit einem guten Gewissen durchlesen kann, sind die von der Rundschau. Und muss ich halt auch mal so sagen, ja, wo nicht zu viel hineingerichtet wird, wo ich mir das echt eigentlich gut anlesen kann und wo da vielleicht manchmal zu sachlich schon diskutiert wird für den einen oder anderen. Da muss ich sagen, da bekomme ich die Information her und das wirkt für mich, als hätten die wenigstens auch noch einen Draht zu. Und das darfst du nämlich vergessen. Denn du... Ich will jetzt nicht zu viel pro reden, aber ein Durstewitz und ein Kilchenstein, die haben Verbindungen wenigstens zur Eintracht. Die kennen die Leute.
Ja.
Ganz ehrlich, ein Herr Hess, ein Herr Heinrich und ein Herr Marx, ich weiß nicht, ob die Eintracht die Vornamen von den Jungs kennt. Und, das will ich nur mal sagen. Ich meine, das hast du ja auch in der Armin Fey-Ära gemerkt, wo er mit denen, die kannte er, mit denen wurde dann auch öfter mal ein bisschen mehr gesprochen. Das wollte ich nur mal so anmerken, dann dürfen die Herren von der FAZ sich vielleicht auch mal die an der eigenen Nase fassen und auch mal wieder den Weg an die Commerzbank wagen, Arena wagen. Aber gut, so ja, ist es, das ist der Artikel.
Ich meine, hier die FR-Jungs, die schreiben auch aus unserer Sicht mal den einen oder anderen Käse zusammen, aber bislang war das, was die geschrieben haben, immer noch gehaltvoller und hat am Ende zu mehr Übereinstimmung geführt, als das, was hier die FAZ von sich gibt.
Ich muss halt sagen, die DFR ist halt für mich einfach nah dran. Weißt du? Also die
behandelt
es gleich. Auch mit, glaube ich, auch noch mit einer anderen Emotionalität.
Ja.
Aber gut. Gut, ja, das, wie gesagt, das war der Artikel, hat dann doch für viel Aufsehen in den letzten beiden Tagen auch in den sozialen Medien gesorgt, ja, weil viele dann auch gesagt haben, ja, alles richtig und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber ein großes Thema war natürlich die Trainerfindungsphase. Und die drei Kandidaten, die sich da rausgestellt haben, ich glaube, wir haben in der letzten Woche schon über genau die gleichen Namen gesprochen, René.
Sie. Also ich habe zumindest keinen neuen mehr jetzt gelesen die Tage.
Nee. Ja, nee, nicht, also nichts wirklich Sinniges, ja. Und ja, anscheinend ist es ja so, wenn wir den weisen Menschen auf Twitter irgendwo einigermaßen Glauben schenken können, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, was der Sunny2K1 geschrieben hat. Habt ihr das gelesen?
Nein.
Nein.
Gut. Ich hatte das ja auf meinem Blog mal zusammengefasst und egal wie es jetzt sein mag, also er hatte unter anderem halt auch geschrieben, also er hat einen Freund, der anscheinend ein paar Informationen hat und das glaube ich ihm auch, weil er auch keiner ist, der ist natürlich jemand, ohne das jetzt so hoch zu nehmen, der halt eine gewisse Meinung hat, ja, aber der wird jetzt keinen Scheiß erzählen, wenn er es nicht aus irgendwelchen Quellen hat, deswegen glaube ich ihm das auch. Und ich formuliere das jetzt alles mal ganz vorsichtig, aber anscheinend scheint es da eine Diskrepanz zu geben zwischen Hübner und Bruchhagen.
Ach, wie unerwartet.
Mhm.
Das ja, hätte also, ich jetzt gar nicht gedacht.
Genau. Ist auch genau das, was mein Eindruck ist.
Ja, natürlich gibt es da eine Diskrepanz.
Muss einfach jeder bekommen, weil ich meine, ich glaube, das haben wir auch schon vor ein paar Wochen einfach gesagt, dass Trainerkandidaten, die in Bruchhagen anschleppt, die werden halt, keine Ahnung, Leute wie Thomas Schaaf sein. Und Trainerkandidaten, die in Hübner anschleppt, sind halt Leute wie Roger Schmidt oder Breitenreiter oder keine Ahnung mehr. Das sind halt einfach brachiale Unterschiede.
Ja, also die haben halt einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, wir kennen jetzt die Meinung und das Verständnis von Bruchhagen jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Und es war doch von Anfang an klar, dass Hübner eine vollkommen andere Richtung verfolgt. Mhm. Ja. Und das war ja in der Kombination Hübner und Fee noch doppelt anders. Ja. Also die waren ja beide eine komplett andere Richtung als Bruchhagen. Also das ist jetzt auch keine, da muss ich jetzt auch kein Hellseher sein und meine Glaskugel 48 Stunden lang polieren, dass ich auf die Geschichte komme.
Ja, klar.
Ich glaube, dass halt Hübner im Moment das Problem hat, dass ihm sein Buddy einfach fehlt, der noch ein bisschen Stimmgewalt mit reingegeben hat und dass er sich jetzt im Prinzip alleine gegen Bruchhagen durchsetzen muss. Und ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir die ganze Zeit schon sagen. In Bruchhagen bekommt gerade wieder Oberwasser. Der ist viel präsenter in den Medien, als es noch vor Monaten war oder als auch noch nicht bekannt war, dass ein Fee uns verlassen wird. Das sind alles so Sachen. Ja, also er war relativ abgemeldet für eine ganze Zeit lang und kommt jetzt so ein bisschen aus der Versenkung wieder raus. Mhm. Und das halte ich nicht für gut.
Nee. Ja, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, dass er sich medial jetzt wieder so in den Vordergrund rückt. Ja, das ist, zeigt ja auch, dass er durchaus bemerkt hat, oh Moment, da läuft mir gerade einer so ein bisschen den Rang ab, da müssen wir jetzt mal gegensteuern.
Ja, aber
was ja überhaupt nicht schlimm ist. Also ich fand den im Hintergrund, fand ich ihn ja echt super. Ist doch alles toll, Mann.
Aber ja. die These mit der mit den Unstimmigkeiten wurde ja auch bei der FR mehr oder weniger dann auch bestätigt, als dann auch gesagt wurde. Vor allem, ich zitiere jetzt gerade aus einem Artikel, vor allem aber ist dem Gremium die Vorauswahl der Kandidaten nicht genehm. Das unterstreicht nochmal das, was ich vorhin erwähnt habe, dass es halt eine Diskrepanz dann auch gibt. Und dass man momentan auch nicht genau weiß, wie das halt weitergeht. Und das ist das Problem, denn eigentlich, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit jetzt auch ins Land streichen lassen und langsam könnte da ja mal was final gemacht werden. Aber es ist anscheinend ja wirklich so, dass Bruchhagen, wie wir auch schon seit Monaten sagen, eine gänzlich andere Idee eines Eintracht-Trainers hat, als das Hübner ist. Und jetzt ist es halt, es muss von allen Leuten genehmigt werden. Es muss durch alle Gremien gehen. Und da sieht es momentan ja anscheinend wirklich so aus, dass sich ein Teil dafür ausspricht, was Hübner will und ein Teil, was Bruchhagen will.
So eine Scheiße, jetzt schießt der HSV noch ein Tor. Ha, aberkannt, abseits. Wunderbar, alles wieder im Lot. Weiter geht's.
Hä? Warum, was?
Marvin im Zustand der vollständigen Verwirrung?
Also, ja, ich gucke gerade Relegation Hamburg
ja,
geführt.
Selbst
ja, ich natürlich deinen Worten lausche.
Also, aber, unfassbar hier, ja.
Achso, du redest gerade auch von dem Spiel und gar nicht von
dem Spiel. Davon habe ich geredet, ja, weil ich überhaupt nicht wusste, um was es geht. Und weil ich zusätzlich noch zeitversetzt bin, da ich Entertain gucke und anscheinend irgendwie ein paar Sekunden später das Signal bekomme als du. Aber gut, ist egal.
Können wir jetzt bitte wieder auf unseren Fußball zurückkommen?
Ja, genau. Also Fakt ist, es gibt eine Diskrepanz, es gibt unterschiedliche Parteien und das ist enorm beschissen, weil ehrlich gesagt brauchst du das jetzt in der angestrengten Phase, nachdem du die 1A-Lösung Roger Schmidt eh nicht bekommen hast, brauchst du interne Streitigkeiten eigentlich noch weniger. Das ist das, worauf ich hinauskommen will. Also egal, wie weit oder wie zerklüftet die Positionen momentan sind, es wäre ratsam, wenn sich jetzt alle mal wieder zusammenfinden würden und für mich die 1B-Lösung nehmen würden, das wären Di Matteo, aber selbst da gibt es ja wieder gewisse Probleme. Ich denke, jeder hat das jetzt mittlerweile gelesen. Familiär ist er eigentlich in London verwurzelt. Das heißt, ob die Frau wirklich sagt, hier komm, wir gehen jetzt nach Frankfurt, ist auch wieder fraglich. Also die Eintracht hat halt momentan einige Probleme, wenn es darum geht, den richtigen Trainer zu finden.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du hast es ja hier die Woche auch schon getwittert. So wenig Flüge zwischen London und Frankfurt gibt es jetzt auch nicht. Also es gibt genügend Leute, die, keine Ahnung, in Hamburg wohnen und Trainer in, keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach mal, München oder so sind. da ist nicht viel Unterschied zwischen London und Frankfurt. Das ist vielleicht ein bisschen Unterschied im Kostenaufwand, den du hast, aber da lässt sich mit Sicherheit eine Lösung finden. Also, Hungertuchnagen wird er bei uns nicht.
Nee, also das wurde da wurde ich heute da auch schon mal drauf angesprochen. Also ehrlich gesagt, ich habe das ja heute Morgen getwittert, dass das kein Dauerzustand ist, dass er immerhin ein Herrscher ist. Das ist eh klar. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch, zumindest für eine gewisse Übergangszeit, sehe ich darin auch kein Problem. Ehrlich gesagt ist es dauert, wenn du das gut times, dauert ein Fahrt oder ein Flug von Frankfurt nach London, je nachdem, wo er wohnt, ob er jetzt, wenn er jetzt in Chelsea wohnt, wird sich vielleicht sogar die Anfahrt zu, oder der Flug nach Heathrow lohnen, sonst wäre ja auch City möglich. Also, du kannst auch relativ schnell, das kannst du innerhalb von 2 Stunden, kannst du das abhaken. Dass er aber nicht jeden Abend zurückfliegt, das macht natürlich auch keinen Sinn, ja. Und außerdem ist es ja auch wichtig, das ist halt der Gegenpunkt, deswegen ist ja so eine Flugaktion auf Dauer jetzt auch nicht sinnvoll. Der muss ja auch eine gewisse Verbindung zu der Stadt Frankfurt haben im Optimalfall. Ne? Und dafür ist es schon sinnvoll, dass er, das ist übrigens das einzige Argument, was ich zählen lasse, da muss er ja auch einen gewissen Verbund zu der Stadt haben und dann auch zu dem Verein. Das gewinnst du nicht, wenn du jeden Abend wieder zurückfliegst. Aber für eine gewisse Zeit wäre das durchaus möglich. Also, aber es ist ein Problem, das muss man ja auch so nehmen. Das ist ja auch komplett legitim, dass da die Familie erstmal gefragt wird. Aber andererseits ist es so, dass es kaum eine internationalere Stadt gibt in Deutschland als Frankfurt. Und wenn du von London nicht nach Frankfurt umziehen kannst, dann wird es in Deutschland generell ziemlich schwierig.
Ja. Ja, stimmt schon. Aber ich meine auch da, ne? Ich meine, das ist eine Meldung, die Bild-Zeitung heute rausgehauen hat. Da kannst du auch einfach mal spekulieren und sagen, Di Matteo beratschlagt mit seiner Frau, dass du da halbwegs richtig liegst. Ich glaube, deine Trefferquoten bei der Spekulation sind relativ gut. Ist ja ein ganz natürlicher Prozess, dass wenn du eine Familie und 2 Kinder hast, die Kinder in der Stadt oder in der Umgebung aufgewachsen sind und Schulen gewohnt sind, dass du da mal drüber nachdenkst, auch wo gehen die Kinder zur Schule und so weiter. Also wie gesagt, die Spekulation, da waren sie relativ sicher, heute einen Treffer zu landen. Von daher würde ich da gar nicht mal so viel drauf geben und bin gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Also ich will halt einfach nur, dass das Thema langsam mal vorbei ist, weil mittlerweile ist es mir echt Bums, wer kommt. Hauptsache kommt irgendjemand und geht weiter. Ich habe keine Lust, jeden Tag diese Scheiße wieder zu lesen. Und es ist ja auch wirklich jeden Tag so. Gestern war Di Matteo am wahrscheinlichsten, heute ist Schuster am wahrscheinlichsten. Morgen kommt dann ein Artikel, dass weder Schuster noch Di Matteo wahrscheinlich sind und es wahrscheinlich darauf rauslaufen wird, dass Fink kommt. Dann zwischendurch haben sie mal irgendwann wieder Murat Yakin ins Spiel gebracht, weil keiner der 3 Kandidaten kommen wird. Wahrscheinlich ist es morgen, wenn Fürth heute gewinnt, Kramer, weil nächste Woche Kramer Bescheid geben kann, dass er Fürth verlässt und bei uns unterschreiben kann. Also es ist ja jeden Tag was anderes und ja, es ist jeden Tag ein neuer Shit und ich will einfach nicht mehr. Also entweder mal jetzt 2 Wochen die Schnauze halten und abwarten oder einfach eine schnelle Entscheidung herbeiführen.
Ja, also ja, es scheint ja so zu sein, dass Schuster eher der Bruchhagen-Kandidat ist, so von dem, was man jetzt hier so rausliest. Und wie gesagt, da gibt es ja Diskrepanzen. Ich muss halt sagen, Schuster wäre für mich halt eigentlich die noch schlechtere Variante als Fink. Ich kann mich mit Schuster jetzt so nicht so wirklich anfreunden, aber ich habe ursprünglich auch gedacht, dass da gar nicht so viel dran ist. Gut, keine Ahnung, mich wundert es, dass der Name sich sowieso so lang hält. Ja, wir werden es abwarten müssen. Ich meine, in den Prozess eingreifen können wir eh nicht, können da nur unseren Kommentar zu abgeben. Aber das Thema Schnelligkeit wäre eines, das, wo ich mir wünschen würde, dass es halt wirklich auch schnell ausgeführt wird. Ne?
Yes.
Ansonsten, ja. Das ist halt schade. Ich weiß, natürlich ist es halt ärgerlich, dass es mit Roger Schmidt nicht geklappt hat. Gerade da hast du ja vorhin auch einen guten Punkt angesprochen. Da ist ja im Vorfeld auch schon alles nicht alles hundertprozentig optimal gelaufen, weil wäre die ganze Sache mit Schmidt nicht öffentlich gewesen, hätte er wahrscheinlich bei uns einen Vertrag unterzeichnet. Allein dadurch, dass es überhaupt öffentlich wurde, ist ein Völler aufmerksam geworden und hat dann die Schatulle weit aufgemacht. Das ist immens ärgerlich. Ich denke, das sind Dinge, da muss man auch im internen Prozess sich überlegen, wer hat da die Fehler gemacht. Denn so hättest du die Problematik jetzt nicht. sondern könntest du jetzt eigentlich schon planen. Und man darf auch genau diesen Punkt aber auch nicht vergessen, dass man eigentlich schon relativ weit mit einem Trainer war, wenn man dann sagt, ja, okay, Mainz hat jetzt schon einen Trainer, die Eintracht hat noch keinen. Also wir waren ja schon relativ weit, aber wenn dann halt Leverkusen kommt und sagt, wir haben 30 Millionen für die nächsten 2 Jahre, die du ausgeben kannst, dann sieht die ganze Sache halt auch immer wieder ein bisschen anders aus. Abgesehen davon, dass ich übrigens nicht glaube, dass Roger Schmidt bei Leverkusen erfolgreich wird. Ich würde es ihm gönnen, aber es gab ja jetzt schon den ersten Unmut, nachdem er gesagt hat, dass Simon Rolf ist auch in der nächsten Saison Kapitän bei Leverkusen wird. Und dann gab es auch schon viele Leute, die es ziemlich beschissen fanden. Aber so ist es halt. Ist nicht mehr mein Problem. Die Eintracht ist das Problem. Und ich hoffe, Selbig löst sich bald. Also nicht die Eintracht, aber das Problem.
Jawohl, ja. Ja, also dem Thema Trainer sollten auch wir gar nicht mehr so viel Bedeutung beimessen.
Ja. Am Ende des Tages werden wir sowieso die ganze Zeit nur an der Nase herumgeführt und Schuster unterschreibt bei einem spanischen Zweitligisten und im Endeffekt kommt dann ein ganz anderer, dann kommt dann doch Breitenreiter oder so. Wer weiß, du weißt.
Also da rechne ich eigentlich fast sogar noch mit. Deswegen, also die Kramer-Nummer finde ich auch noch nicht so unwahrscheinlich.
Ja, Kramer wäre halt von allen so mit der charismatischste. Das ist halt das. Kramer wäre halt also so eine Sympathikus-Nummer. Das kannst du halt auch echt noch ganz gut bringen. Breitenreiter ist jetzt nicht so der, naja, so eher so der Mallorca-Typ. Aber der ist auch okay und fachlich, ich meine, hallo, mit Paderborn aufgestiegen direkt, ziehe ich echt meinen Hut vor. Wir werden sehen, was da halt bei Raum rumkommt. Wissen tun wir das auch jetzt nicht genau. Gibt es natürlich gewisse Tendenzen, ein bisschen was hören wir halt auch. Aber so eine Lösung wäre natürlich eigentlich immer noch optimal und ich denke, die würden wir alle, glaube ich, bevorzugen vor Schuster und ich glaube auch vor Fink.
Jo.
Ansonsten gibt es dazu echt nichts mehr zu sagen. Name-Dropping bringt einen auch nicht weiter.
Nee.
Ja.
Da sind jetzt auch schon mehr Namen als genug gehandelt worden. Gucken, was passiert, wie schnell es jetzt geht und ja, dran glauben, dass Bruno das schon richtig macht.
Trust in Bruno. Noch ist es dafür nicht zu spät. Ja, wenn dann wirklich irgendjemand kommt wie, was weiß ich, ja, keine Ahnung, wenn es dann wirklich bergab geht und wir dann Labbadia an der Seitenlinie haben, dann bin ich gewillt, selbigen Kommentar wieder zurückzunehmen oder so.
Ja,
bis dahin. Also ich stünde als Überraschungskandidat auch noch zur Verfügung.
Nee, du machst ja jetzt aktiv sportliche Karriere, da kannst du doch da jetzt nicht Trainer, nicht?
Ja, hast du auch wieder recht.
Tja, wenn ich mal recht habe.
Federball-Nationalspielerin.
Ja. Jetzt, wo ich kurz vorm Durchbruch stehe.
Federball.
Es heißt nicht Federball.
Ich weiß, deswegen sage ich
das. Doch, das heißt so.
Ja, im Garten heißt es Federball.
Badminton-Nationalspielerin Alexandra Obrut.
Ja, ich glaube, um Nationalspielerin zu werden, muss ich erst 70 werden. Ich glaube, wenn ich schaffe, bis 70 weiter geradeaus laufen zu können, könnte ich noch Chancen haben, in die Nationalmannschaft der Altersklasse O75 oder so reinzurutschen. Aber bis dahin sind die Chancen auf Nationalmannschaft eher schlecht.
Aber mit 70 heißt es definitiv wieder Federball.
Nein, auch da nennen wir es, solange es in der Halle stattfindet, Badminton.
Ach, was hat keine Ahnung.
Altherrenfederball. Altdamenfederball. Naja gut, aber du hast ja Glück, der Löw nominiert nicht, weil der nominiert ja eigentlich immer nur junge Spieler und da könntest du dann später mal vielleicht doch noch ein bisschen Glück haben, dass er nicht derjenige ist, der am Hebel sitzt. Naja gut, aber immerhin hat er jetzt endlich mal den Jungen nominiert und hat jetzt auch mal sogar einen Einsatz bekommen. Ja, ich weiß, sportlich unbedeutend, aber mich hat es trotzdem gefreut.
Mich hat es gefreut, dass er hinterher noch gekommen ist, wobei ich mich bis zur Einwechslung, ich glaube, es war die 70. Minute.
Ja, relativ später.
Ich habe mich hardcore geärgert.
Ich auch. Also gemütlich.
Jung ist ohne Frage ein guter Rechtsverteidiger. Und wen bringt er? Einen Innenverteidiger auf rechts. Was ist denn das für eine Überlegung? Rüdiger hat eine ganz beschissene Partie gespielt.
Der hat auch eine scheiß Saison gespielt. Ja,
ja, also verstehe ich überhaupt nicht, warum der in der Startelf ist. Dann denke ich mir so, okay, Rüdiger in der Halbzeit raus. Was kommt? Jansen, der nächste Innenverteidiger. Was soll denn das? Und da wechselt er in der 70. Minute in Jung ein. Und wo stellt er den? Ins rechte Mittelfeld? Was ist denn das? Also was hat er sich denn... Ich meine, klar, er hat Jung zum Nationalspieler gemacht. Aber der hat Jung nicht den Hauch einer Chance gegeben, zu zeigen, was er kann, um sich vielleicht für andere Aufgaben zu empfehlen. Und das ist halt die Chance, die ich sehe, die er ihm einfach nicht gegeben hat. Und das jetzt auch schon zum zweiten Mal. Von daher... ich freue mich total über seinen Einsatz, aber leider leider mit ein bisschen vergebener Liebesmühe.
Ja, ja, gut, es war wieder so ein Probier-dich-glücklich-Tag jetzt bei Jogi Löw. Ich meine, ja, es hat ja sportlich eh keinen Wert gehabt. Ich glaube, es ging wahrscheinlich wirklich eher darum, ich werfe ihn mal rein und schaue, was er sonst so kann, weil auf dem rechten, auf der richtigen rechten Verteidigerposition weiß ich, dass er es gut macht. Ja, es, ich finde es einfach okay. Ich habe mich über den Moment gefreut. Das Spiel war ja eigentlich wieder, kannst du ja kaum mit anschauen. Ja, es war ja genauso emotionslos wie die letzten Partien der Eintracht. Ja, und das will schon was heißen. Aber hey, so ist es halt, ja. Ich finde es aber auch schwachsinnig, dass er im rechten Mittelfeld gespielt hat. Aber gut. Manchmal kann man in Löws Kopf nicht hineinschauen.
Nee. Ist richtig.
Ja. Naja. Wir können froh sein. Ich glaube, er hat sich's verdient, das mal da mal zu stehen, das Trikot auf mal zu tragen. Und, ja,
waren auch halt gerade nach der Saison.
Ja. Also ganz im Ernst, ich habe mir sogar auch schon überlegt, ob ich mir nicht vielleicht doch mal ein Deutschland-Trikot kaufe mit der 2 und Jung hinten drauf. Ich glaube, das. Das könnte einfach ein schönes Stück im Schrank sein. Also, finde ich echt geil. Also mich freut es auch, dass er die Chance bekommen hat, dass er sein Nationalmannschaftstrikot bekommen hat. Von daher, geile Sache. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wie gesagt, die Löwennummer dabei, wieder so, das ist alles immer so, nee.
Ja, aber das ist es doch generell, egal wer und egal wie, das ist doch generell so eine komische Nummer.
Ja.
Ja, ist er. Braucht man nicht mehr zu sagen, glaube ich, oder?
Nee. Nö. Der Löw ist und bleibt eine komische Nummer, kann ich unterschreiben.
Hervorragend. Wenn ich so auf meine Liste gucke, sind wir mit unserer komischen Nummer für heute durch, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube.
Sagt, glaube ich, die Uhr auch, ne?
Die Uhr sagt, wir sind überfällig, glaube ich.
Overtime, ja.
Ja.
Ja, aber ich bin froh, dass wir jetzt nicht mehr wieder den nächsten Spieltag tippen müssen.
Nee, ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir jetzt da mal eine Pause haben. Ich glaube, die Spieler sind auch alle froh und der Rest auch.
Ich bin es auch.
Das ist sehr schön.
Und eigentlich würden wir uns ja jetzt in die Sommerpause verabschieden, aber man munkelt, es gibt da noch was, ne? Wir sind da irgendwie am Basteln, habe ich gehört.
Ja, wir basteln so ein bisschen hin und her und spätestens dann, wenn der nächste Trainername kommt oder Lothar Matthäus sagt, dass er auch für diesen Posten mal wieder nicht zur Verfügung steht, werden wir uns nochmal irgendwie mit einer kleinen Zwischensendung melden, aber ich denke, ansonsten gönnen wir uns mal eine kleine Pause, oder?
Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist da ja sogar noch mal live was möglich. Wir schauen mal.
Ich wollte gerade sagen,
es lohnt sich auf jeden Fall,
unserem Twitter-Account zu folgen und auf Facebook mal ein Auge zu werfen, was da in den nächsten Wochen vielleicht noch kommt.
Genau. Irgendwas Lustiges werden wir uns einfallen lassen. Einfach so Sommerpause ohne Eintracht-Podcast, das geht ja mal gerade gar nicht.
Nein.
Ansonsten können uns natürlich Fans auch jederzeit auf ein Bier und einen Appleboy einladen. Ne?
Genau, also wir sind auch.
Stehen wir natürlich auch zur Verfügung.
Genau, man kann uns auch stundenweise mieten, falls wir irgendwie mal in der Ecke stehen.
Nein, nein.
Das geht jetzt in die falsche Richtung. Wir sollten das jetzt einfach beenden.
Ich dachte so als Auftritt irgendwie bei Omas 80. oder irgendwas.
Also der Herr Kurve, eventuell stundenweise zu mieten. Ich möchte betonen, ich stehe für diesen Job nicht zur Verfügung.
Och.
Ich gehe wirklich davon aus, dass unsere Hörer genauso dreckige Gedanken haben wie wir und deswegen würde das nicht gut werden. Also, Schluss mit lustig hier.
Ja. Schluss mit lustig, gut. Marvin hatte das letzte Wort. Wir verabschieden uns in die Sommerpause und wie gesagt, einfach mal die üblichen Kanäle im Auge behalten. Wir lassen uns da noch was einfallen. Bis dahin, macht's gut.